ARD.
Wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Willkommen. Diese Folge könnt ihr wie alle anderen auch immer in der ARD-Audiothek anhören. Wir sprechen jetzt über einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert.
Um die Leute, die an dem Fall beteiligt waren, zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
5 Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
Folge 104. Der Auftragsmord.
Im Dezember 2015 wird ein Mann tot hinter dem Steuer seines Autos gefunden. Dem Mann wurde in den Kopf geschossen. Die Tatwaffe ist weg.
5 Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
5 Minuten vorher sitzt das Opfer hinter einem Lenkrad und fährt Auto.
Wir starten ausnahmsweise mal nicht in einer deutschen Stadt. Der Fall, über den wir heute reden, ist nämlich in der Dominikanischen Republik passiert. Das ist eine Insel in der Karibik neben Haiti. Östlich von der Dominikanischen Republik liegen Kuba, Jamaika und die Bahamas. Wenn ihr von Frankfurt aus dahin fliegt, dann sitzt ihr mindestens 10 Stunden im Flugzeug. Die Republik ist aber sehr beliebt und gilt als Urlaubsparadies, auch bei deutschen Touristen. Das könnte daran liegen, dass man sich hier ganz gut vor dem Winter flüchten kann. Im Dezember hat es hier um die 30 Grad. Das, was hier im Dezember 2015 passiert, hat mit Urlaub aber nichts zu tun. Am 29. Dezember ist ein Mann auf der Insel mit dem Auto unterwegs. Wir haben den Mann Silas genannt. Er ist 56 Jahre alt und wohnt eigentlich in Ratingen. Das ist eine Stadt in der Nähe von Düsseldorf. An diesem Abend trifft er sich mit einem Mann und einer Frau. Die drei fahren zusammen über die Insel.
Was Silas nicht wissen kann, der Mann hat eine Waffe dabei. Was er wahrscheinlich auch nicht merkt, ein zweiter Mann fährt ihnen die ganze Zeit auf einem Motorrad hinterher. Ein paar Stunden später fährt Silas die Frau nach Hause. Auf dem Rückweg sagt sie irgendwann, dass sie aufs Klo müsse. Silas fährt an den Straßenrand, hält an und die Frau steigt aus. Der andere Mann sitzt da immer noch auf dem Rücksitz. Als die Frau ausgestiegen ist, zieht er seine Waffe und schießt Silas in den Kopf. Er ist sofort tot. Das Ganze ist ein Auftragsmord. Irgendjemand wollte Silas tot sehen. Aber wer und warum?
Darüber sprechen wir gleich. Davor schauen wir uns Silas noch etwas genauer an. Silas ist 56 Jahre alt und seit 3 Jahren in Rente. Wahrscheinlich ist Silas in Frührente, das wissen wir aber nicht genauer. Davor hat er als Schlosser gearbeitet. Seit er nicht mehr arbeitet, fliegt er im Winter meistens in die Dominikanische Republik. Silas und seine Frau haben hier ein Haus mit mehreren Wohnungen. Wir haben seine Frau für diese Folge Annie genannt. Annie kommt aus der Dominikanischen Republik. 2015 ist sie Anfang 40. Silas hat Annie mit 29 beim Reisen kennengelernt. Da ist Annie gerade mal 16. Die beiden heiraten schon nach kurzer Zeit und wohnen für ein paar Monate in der Dominikanischen Republik. Dann gehen die beiden aber nach Deutschland. Hier wohnen sie in Ratingen, wo Silas herkommt. Mit 18 kriegt Annie dann ihr erstes Kind. Im Jahr darauf das zweite. Annie wird Hausfrau und Mutter. Um sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen, arbeitet sie zwischendurch aber auch als Prostituierte.
Mitte der 90er Jahre trennen sich die beiden und Annie geht zurück in die Dominikanische Republik. Sie lassen sich aber nicht scheiden und sie haben auch immer noch regelmäßig Kontakt. Selbst dann, als Annie schon längst wieder einen neuen Freund hat. Ein paar Jahre später kommt Annie zurück nach Deutschland und bekommt hier ihr drittes Kind. Silas ist zwar nicht der Vater, er erkennt die Vaterschaft aber an. In den kommenden Jahren pendelt Annie zwischen Deutschland und der Domrep hin und her. Annies dritte Tochter wächst bei ihr in der Dominikanischen Republik auf. Silas leibliche Töchter bleiben bei ihm in Deutschland. Silas und Annie streiten oft und dabei geht es meistens ums Geld. Annie findet, dass Silas geizig ist. Und Silas fühlt sich von Annie finanziell ausgenutzt. 2015 wohnt Anni in der Dominikanischen Republik. Sie vermietet Zimmer und Apartments in den beiden Häusern, die ihr gehören.
Damit kommen wir zurück in den Herbst und Winter 2015. Wir haben ja schon gehört, dass Silas im Spätjahr 2015 in die Dominikanische Republik fliegt. Kurz vor Weihnachten bekommt er Magenprobleme und muss ins Krankenhaus. Danach wohnt er für ein paar Tage bei Anni. Die beiden wollen Weihnachten zusammen feiern. An Heiligabend streiten sich die beiden aber. Worüber, das kann man später nicht mehr sagen. Danach geht Silas aber jedenfalls wieder zurück in seine eigene Wohnung. Für seine Frau ist die Sache damit aber noch nicht erledigt. Im Urteil steht dazu, dass sie spätestens 2 Tage später beschließt, Silas umzubringen. Anni kontaktiert einen Mann. Den Mann nennen alle nur Neo. Woher Anni Neo kennt und warum sie ausgerechnet zu ihm geht, das wissen wir nicht. Anni will, dass Neo ihren Mann umbringt. Dafür bietet sie ihm Geld, umgerechnet etwa 2000 Euro. Neo zögert erst, dann sagt er aber zu. Die beiden machen aus, dass Neo Silas erschießen soll. Anni sagt, dass Neo Silas unbedingt von hinten erschießen muss. Silas ist wohl größer als Neo und Anni glaubt, dass er anders nicht zu besiegen sei. So steht es im Urteil.
Am 29. Dezember will Anni die Sache durchziehen. Sie ruft Silas an diesem Tag mehrere Male an. Sie und Neo haben ausgemacht, dass Anni Silas an einen gemeinsamen Treffpunkt locken soll. Aber Silas hebt am Telefon nicht ab. Abends fährt Annis neuer Freund sie mit dem Motorrad schon mal zu dem Treffpunkt mit Neo. Die beiden sind an einer Strandpromenade verabredet. Dieser neue Freund weiß auch, was Anni vorhat. Am Strand trifft sich Anni mit Neo. Der hat, wie verabredet, eine Pistole mit dabei. Und Anni ruft Silas immer wieder an. So gegen 19 Uhr geht er ran. Anni sagt, dass sie sich mit ihm treffen will und nennt ihm auch die Strandpromenade als Treffpunkt. Und wenig später ist Silas da. Im Urteil steht nichts darüber, wie Anni erklärt, wer Neo ist und warum er auch da ist. Fakt ist aber, Anni und Neo steigen bei Silas ins Auto und die drei fahren eine Weile durch die Gegend. Der Freund von Anni fährt dem Auto auf seinem Motorrad hinterher.
Was dann passiert, das haben wir gerade schon gehört. Als Silas Anni nach Hause fahren will, tut sie so, als ob sie dringend aufs Klo müsse. Als Anni aussteigt, erschießt Neo Silas. Die Waffe ist dabei nur wenige Zentimeter von Silas Kopf entfernt. Nach der Tat steigt auch Neo aus dem Auto aus. Die Waffe nimmt er mit. Mittlerweile ist auch Annis Freund mit seinem Motorrad am Tatort. Neo und Anni setzen sich zu ihm auf das Motorrad und fahren weg. 2016 fliegt Anni dann nach Deutschland. Im Juli gesteht sie einer ihrer Töchter, was passiert ist. Die ruft die Polizei. Anni wird vernommen und gesteht die Tat. Sie erzählt der Polizei auch von ihrer Ehe. Sie sagt, dass sie und Silas sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter immer wieder gestritten hätten. Silas hätte sie und die jüngere Tochter auch immer wieder geschlagen und das Kind misshandelt. Anni sagt weiter, dass Silas sie zur Prostitution gezwungen habe. Die Ehe sei bis zum Schluss eine Qual gewesen. Ob das stimmt, was Anni der Polizei da erzählt, das kann man später nicht mehr rausfinden.
Anni erzählt dann von der Zeit vor Weihnachten 2015. Sie sagt, dass Silas im Krankenhaus war und danach bei ihr gewohnt habe. An Heiligabend habe Silas telefoniert, mit wem, dazu steht nichts im Urteil. Danach sei er sauer gewesen und sie hätten sich gestritten. Silas habe ihr die Schuld für seine Probleme gegeben. Durch Anni habe er, Zitat, die Schlampe kennengelernt, so steht es im Urteil. Was damit genau gemeint ist, das erklärt Anni aber nicht. Silas soll dann zu ihr gesagt haben, dass er wegen ihr durch die Hölle gegangen sei und sie umbringen werde. Das Ganze soll dann noch eine Weile weitergegangen sein. Silas und Anni hätten sich gegenseitig beleidigt. Irgendwann habe Silas sie gegen die Schulter geschlagen und sei gegangen. Anni sagt, dass sie danach mehrere Male versucht habe, Silas anzurufen. Der sei aber nie rangegangen. Bei ihr seien nach dem Streit die ganzen Schmerzen der letzten Jahre hochgekommen. An der Stelle nochmal der Hinweis, ob das stimmt, was Anni da erzählt, das kann man später nicht mehr rausfinden. Das Gericht zumindest geht davon aus, dass Anni und Silas auf jeden Fall Streit hatten.
Nach dem Streit beschließt Anni, dass Silas sterben muss. Bei ihrer Vernehmung sagt sie dazu, entweder er muss sterben oder ich. Sie habe Neo von ihrem Plan erzählt. Neos Namen sagt sie der Polizei aber erstmal nicht. Sie habe Neo gesagt, dass er Silas von hinten erschießen soll und dass es schnell gehen müsse. Sonst hätte man gegen Silas keine Chance, weil er stark und aggressiv sei. Sie erzählt weiter, wie sie Silas zur Strandpromenade gelockt hat. Sie habe sich nicht bei ihm zu Hause treffen wollen. Die Wohnanlage von Silas wird nämlich von Kameras überwacht. Anni erzählt dann auch von ihrem neuen Freund und dass er ihnen bei der Flucht geholfen habe. Und das, obwohl der wohl nicht begeistert von dem Plan gewesen sei. Wörtlich soll er zu Anni gesagt haben, du bist verrückt. Annis neuer Freund und Neo sitzen da übrigens schon in der Dominikanischen Republik in Untersuchungshaft. Die Polizei dort hat rausgefunden, dass sie was mit dem Mord an Silas zu tun hatten. Das hat die Polizei aber selbst ermittelt. Anni hat ihr Geständnis nur bei der deutschen Polizei abgelegt. Nach Annis Vernehmung schickt die Polizei ihre Aussagen an die Polizei in der Dominikanischen Republik.
Es ist Anfang 2017, da startet dann der Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht und gleich am Anfang widerruft Anni ihr Geständnis. Sie weint und sagt, ich bin unschuldig, ich habe niemandem etwas getan. So schreibt es später das Magazin Focus. Die Staatsanwaltschaft, die glaubt das aber nicht, dass Anni wirklich unschuldig ist, so wie sie das da beteuert. Der Staatsanwalt sagt dazu, dass Anni in ihrer Aussage vorher bei der Polizei Täterwissen offenbart habe. Das heißt, dass sie also Details erzählt hat, die nur jemand wissen kann, der bei der Tat dabei war. Aber Anni bleibt dabei, sie ist nach ihrer Meinung unschuldig. Ihr Anwalt sagt dazu, dass es Sprachprobleme gegeben habe und dass Anni nicht lesen und schreiben könne. Für die Staatsanwaltschaft ist aber klar, dass die Tat so passiert sein muss, wie Anni sie bei ihrer Vernehmung geschildert hat. Vor Gericht geht es dann auch um das Motiv der Tat natürlich. Anni hat ja behauptet, dass Silas sie und eine ihrer Töchter geschlagen habe. Aber warum die beiden, also sie und Silas, dann trotzdem weiter Kontakt hatten und sich nie haben scheiden lassen, dazu sagt sie nichts. Ihre beiden Töchter, die sind zu dem Zeitpunkt 2015 schon Mitte 20 und Anni hat da ja auch schon eine ganze Weile diesen neuen Freund. Die Trennung von Silas, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, die ist ja da auch schon knappe 20 Jahre her sogar.
Vor Gericht sagt dann auch eine von Annis und Silas Töchtern aus. Das ist die Tochter, die angeblich von Silas geschlagen und misshandelt worden sein soll. Sie sagt über ihren Vater, er war kein Schläger oder Vergewaltiger, er war immer für meine Mutter da. So schreibt es die Nachrichtenseite RP Online. Die Zitate, die ihr gleich hört, kommen alle von dort. Die Tochter erzählt weiter, dass ihre Mutter die Tat ihrer jüngeren Schwester gestanden habe. Und sie sagt, es ist schrecklich, gegen die Mutter etwas zu sagen, aber Papa ist tot. Ich will nun für ihn sprechen. Silas Tochter beschreibt ihn als sparsam und zurückhaltend. Er hätte immer einen Koffer mit 50.000 Euro Bargeld in seiner Wohnung gehabt. Nach seinem Tod lagen in dem Koffer aber wohl nur noch 4.000 Euro. Was mit dem restlichen Geld passiert ist, das kann man später nicht mehr rausfinden. Ihre Mutter sei impulsiv und, wenn es Streit gibt, immer laut. Zwischen ihren Eltern sei es immer nur ums Geld gegangen. Ihre Mutter habe ihrem Vater wohl gedroht, sich scheiden zu lassen. Der habe Angst gehabt, dann das gemeinsame Haus in der Dominikanischen Republik zu verlieren. Und er habe wohl Angst gehabt, vergiftet zu werden. So erzählt er es wohl seiner Tochter später. Anni antwortet darauf, dass sie das Geld für das Haus als Prostituierte verdient habe. Nach der Aussage von Annis Tochter weinen beide. Anni sagt, du warst doch immer meine Königin, du solltest dich schämen. Annis Tochter antwortet darauf, stellst du mich als blöd dar? Ich habe Papa bestimmt nicht umgebracht. Wir brauchen hier doch nicht rumzulügen.
Bei diesem Prozess vor Gericht wird dann auch ein Rechtsmediziner gehört als Sachverständiger. Der hat sich den Obduktionsbericht aus der DOMREP angeschaut und auch Fotos ausgewertet. Er bestätigt, dass Silas aus nächster Nähe erschossen wurde. In ihrem Schlusswort sagt Anni, dass sie bei dem Mord dabei gewesen sei. Sie sagt aber auch, dass sie nichts mit dem Mord zu tun gehabt habe. Sie sei völlig überrascht gewesen, als Neo geschossen habe. Anni bittet ihre Töchter trotzdem um Entschuldigung. Das Motiv, das bleibt auch nach dem Prozess unklar. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Anni den Mord aus Habgier in Auftrag gegeben habe. Das kann aber nicht nachgewiesen werden. Im März 2017 gibt es dann ein Urteil. Anni wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Dass Anni zuerst bei der Polizei gestanden hat, das kann dabei aber nicht strafmildernd berücksichtigt werden. Der Richter sagt, dass das eine Gerechtigkeitslücke sei und dass das Gericht nicht glücklich darüber sei. Denn bei gemeinschaftlichem Mord aus Heimtücke habe das Gericht nicht die Möglichkeit, das Geständnis strafmildernd zu werten. Mord ist eben Mord und wird mit lebenslanger Haft bestraft. Neo und Annis Freund werden in Deutschland übrigens nicht verurteilt. Was wir aber wissen, ist, dass die Behörden in der Dominikanischen Republik gegen die beiden ermittelt haben. Über das gesamte Thema Strafmilderung sprechen wir jetzt mit unserer Juristin und Justizexpertin Elena.
Hi!
Wie ist denn das? Bei welchen Urteilen, bei welchen Straftaten bleiben denn dem Gericht Entscheidungsspielräume?
Na, wenn ich da jetzt ausholen würde, da wäre ich wahrscheinlich übermorgen noch nicht fertig. Denn per se hat das Gericht bei fast jedem Tatbestand einen Entscheidungsspielraum. Der setzt sich, und da wird es dann ziemlich kompliziert, das wäre dann so eine ganze Vorlesung. Also der setzt sich dann aus ganz vielen kleinen Details zusammen. Ein Beispiel. Wenn wir jetzt in unserem Fall keinen Mord hätten, sondern zum Beispiel nur in Anführungszeichen einen einfachen Totschlag, da sagt das Gesetz, Obacht, ich zitiere, es wird jetzt ein bisschen nerdy, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. So steht es wortwörtlich in dem entsprechenden Paragraphen. Ihr merkt schon, es soll eine Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren verhängt werden, also mindestens 5 Jahre nach oben hin recht offen. Das ist also quasi der Strafrahmen, und der ist bei fast jedem Delikt gegeben und natürlich unterschiedlich. Und nachdem weiß das Gericht allerdings jetzt noch nicht genau, welche Freiheitsstrafe es dem Täter, der Täterin geben soll.
Das hängt also immer vom Einzelfall ab.
Genau.
Und ganz kurz noch, ein Mensch, der tötet, ohne Mörder zu sein, heißt, hier wurde kein Mordmerkmal
erfüllt. Genau,
erfüllt.
Okay. Sehr schön.
So, guck mal.
Brav mitgelernt.
Wie kommt man denn dann auf die genaue Strafe? Also wie lange jemand dann vom Gericht in eine JVA geschickt wird und dahin muss?
Dafür schaut sich dann das Gericht den Täter oder die Täterin genauer an und natürlich die genauen Umstände der Tat. Da spielt jetzt zum Beispiel rein, wie, welche Vorstrafen hat jemand, wie furchtbar, jetzt mal ganz untechnisch gesprochen, war das Vorgehen bei der Tat, aber auch, wie wirkt die Strafe denn auf den speziellen Täter, die spezielle Täterin, und wie wirkt das auf die Allgemeinheit?
Okay. Heftig. Also viele Umstände, die man da als Gericht irgendwie beachten muss. Ich habe da in meinem Kopf so einen großen Richtertisch mit ganz vielen Post-it-Notizzetteln in Gelb. Ja, und dann versucht man da alles irgendwie zu beachten.
Ja, richtig, ja. Und es wird noch ein bisschen dramatischer, wenn der Täter jetzt nicht nur eine Tat begangen hat, sowas kommt durchaus häufiger vor, sondern eben mehrere abgeurteilt werden müssen. Zum Beispiel, erst wird jemand krankenhausreif geschlagen und dann ein zweites Opfer umgebracht. Da muss das Gericht auch noch so eine Gesamtstrafe bilden aus beiden Taten. Also es ist extrem kompliziert, da eine gerechte, der Tat und vor allem auch dem Vorgehen des Täters angemessene Strafe zu finden.
Okay, bevor das jetzt hier ausartet in eine Jura-Vorlesung, was hat es eigentlich mit der Strafmilderung auf sich? Also das bedeutet ja, korrigier mich, dass die Strafe nach unten gesetzt werden kann, oder? Wann passiert das?
Ja, genau. Wir haben ja in unserem Fall schon gehört, dass sich ein Geständnis strafmildernd auswirken kann, je nach Straftat. Aber dafür muss es natürlich auch umfassend sein, vollständig und nicht erst sehr, sehr spät im Verfahren. Und man sollte zudem ja auch schon erkennen können, dass der Täter bzw. die Täterin seine Tat oder ihre Tat bereut. Das kann das Gericht dann durchaus mit einfließen lassen in die sogenannte Strafzumessung, also wie hoch die Strafe ausfallen wird. Und Einfluss darauf, auf die Höhe der Strafe, hat auch, ob jemand versucht, eine Tat zu begehen und vielleicht frühzeitig einen Rückzieher gemacht hat. Also zum Beispiel der Ehemann, der seine Frau töten will, das Messer nimmt, einmal zusticht, sich dann aber besinnt und ganz schnell einen Krankenwagen holt und die Ehefrau überlebt. Strafmildernd wirkt sich auch aus, wenn der Täter, die Täterin so einen Täter-Opfer-Ausgleich gemacht hat.
Ah ja, das hattest du auch schon mal erklärt, ne? Also wenn man sich wirklich ernsthaft bei dem Opfer entschuldigt.
Ja, so in der Art. Das Ganze, das wird gewöhnlich relativ professionell angegangen mit so einer dritten Person, die anwesend ist und dann quasi diesen Täter-Opfer-Ausgleich begleitet. Das geht natürlich nur, ne? Wir reden da nicht so häufig drüber, wenn das Opfer überlebt hat.
Also in unserem Fall, den wir heute gehört haben, hatten wir einen Richter, der von einer Gerechtigkeitslücke gesprochen hat, der selbst gesagt hat, das Gericht ist nicht glücklich. Die Frau wurde, Annie, wie wir sie genannt haben, wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und das Gericht hatte da keinen Spielraum in diesem Fall. Aber in vielen Fällen ist das doch möglich. Liebe Elena, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Wir besprechen nicht oft Fälle, die im Ausland passieren und ich glaube, wir hatten noch nie einen Auftragsmord und damit starten wir jetzt rein in unsere Nachbesprechung, wo Jost und ich einfach nochmal so über unsere privaten Gedanken zum Fall sprechen. Genau.
Also was ich hier bemerkenswert fand bei diesem Fall, furchtbare Situation, deine Mutter ist hier im Landgericht angeklagt und du sagst da als Tochter aus. Und dann kommt es da auch zu so einem Schlagabtausch mit deiner Mutter vor Gericht. Ja, und du sagst dann da als Tochter, ja, ich bin hier da, um Papa irgendwie zu vertreten, weil er kann das selbst nicht mehr. Das ist schon schwer auszuhalten, ja.
Ja, aber generell, das ist auch sowas, was wir ja nicht so oft haben. Also überhaupt mal weibliche Täter, aber dann halt auch jemand, also eine weibliche Person, die einen Auftragsmord in Auftrag gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass man das gar nicht wirklich wahrhaben will. So deine eigene Mutter, vor allem weil ja da eben auch so diese Fakten reingespielt sind, die ja dann vor Gericht auch angesprochen wurden. Also wenn es ja wirklich ihr so schlimm ging in dieser Ehe, warum hat sie sich denn nicht mal scheiden lassen? Also die haben 20 Jahre ja wirklich Kontakt gehalten, ohne in einer Beziehung zu sein. Die Anni hatte ja schon längst auch einen neuen Freund, also ja, es ist komisch, weil so wirklich zum Motiv wusste man ja dann letztendlich auch nichts. Dieses Geld in diesem Koffer, das dann auf einmal weg war, konnte man nichts mehr dazu rausfinden. Worum es jetzt bei diesem Streit genau ging, konnte man nicht rausfinden. Also das lässt einen auch immer so ein bisschen unbefriedigt zurück, wenn man dann halt wirklich sich dann mit dem Fall auseinandergesetzt hat, aber es dann halt auch einfach, ja, offene Fragen einfach gibt.
Ja, also am Ende bleibt ein Fall, bei dem man bei diesen ganzen Vorstellungen und Bildern im Kopf, auch vor allem, was es für die Tochter und Angehörigen bedeutet hat, da bekommt man doch ganz schön Gänsehaut. Gut, dass die Frau verurteilt ist. Und damit machen wir mit diesem Fall für heute Schluss, packen das Urteil zurück in die Schublade. In unsere digitale Schublade, weil wir drucken ja nichts aus, weil wir die Natur schützen wollen.
Damit kommen wir jetzt zur privaten Kategorie und wir haben uns überlegt, wir machen mal wieder einen Pflanzentalk. Da kriegen wir nach wie vor sehr oft Reels und Memes dazu geschickt auf Insta. Bitte schickt mir das auch weiterhin unter @kriminalpodcast. Ich finde das immer sehr witzig. Und ich habe tatsächlich sogar was ich erzählen kann, weil es ist schon eine Weile her, dass wir über das Trauermückengate, wie es in die Geschichtsbücher eingegangen ist, geredet haben. Und tatsächlich habe ich jetzt auch eine Pflanze, die einfach Trauermücken hat.
Dann wird es nicht lange dauern.
An der Stelle.
Ja, dann wird es nicht lange dauern, bis es auch bei den anderen angekommen ist, oder?
Ja, es hat sich jetzt schon so ein bisschen. Es
hat sich rumgesprochen.
Oh, und es ärgert mich so, weil ich glaube, es lag halt wirklich an der alten Erde, weil ich habe vor. Das ist auch schon wieder ein paar Monate her, aber ich habe vor ein paar Monaten halt meine Pflanzen mal umgetopft. Ich glaube, da hatte ich ja auch drüber geredet, dass es manchmal halt wirklich notwendig ist und da war halt wieder so ein Zeitpunkt, wo es halt notwendig war und die wurden viel zu groß und haben auch so Ableger ja schon bekommen und dann ist es ja auch schön, wenn man neue Pflanzen daraus machen kann. Ich habe dann auch ein paar Ableger an Freundinnen verschenkt und so weiter. Aber ja, jedenfalls habe ich manche Ableger halt auch selber eingepflanzt und habe dafür halt Erde benutzt, die halt seit dem Sommer bei uns im Keller lag. Ja, das war wohl nicht der richtige Weg, das anzugehen. Die hat relativ schnell, also die hat sich verwurzelt und alles, also der Pflanze an sich geht's schon gut, aber die hat dann doch relativ schnell diese Trauermücken bekommen. Und wir haben ja auch auf Insta schon Tipps gegen Trauermücken gesammelt von euch und ich habe es dann natürlich zuallererst mit Nematoden probiert. Das wurde ja auch sehr empfohlen.
Was für ein
aber,
Ding?
Ja, Nematoden. Also ich weiß nicht so ganz, was es ist. Ich glaube, es sind auch Tiere letztendlich, also die kaufst du und dann kommen die und die müssen auch kühl gelagert werden und dann nimmst du, das ist wie so ein Pulver und dann nimmst du dieses Pulver und mischst es halt mit ein paar Litern Wasser und damit gießt du dann deine Pflanze und ich glaube in der Anleitung stand, dass diese Nematoden dann halt die Larven und diese Eier oder was immer das ist da von den Trauermücken, dass die die halt fressen, mehr oder weniger. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich habe mich mal darauf verlassen, was auf dieser Packung stand.
Klingt so ein bisschen wie Dementoren, ne?
Ja, stimmt. Bei Harry Potter, die Dementoren.
Passt auch ein bisschen, ja.
Ganz so schlimm ist es nicht,
glaube ich. Die fressen auch andere, saugen ihnen die Lebensenergie aus.
Ja, das Problem war dann halt, dann sollst du ja diese Pflanze feucht halten und meine war dann aber zu feucht, die hat dann Staunässe bekommen und das ist schlecht, weil das, also in der Anleitung steht, das ist tödlich für Nematoden. Ja, deswegen musste ich dann die erstmal jetzt ein paar Wochen trocknen lassen. Also es hat wirklich Wochen gedauert, weil ich habe die echt viel zu viel gegossen. Also weiß nicht, was da los war. Jedenfalls, jetzt war sie wieder trocken. Jetzt habe ich diesen Prozess wieder von vorne angefangen. Ich habe sie jetzt auch vom Flur ins Wohnzimmer gestellt, weil ich im Flur so das Gefühl hatte, sie fühlt sich nicht so wohl. Aber jetzt steht sie halt im Wohnzimmer und steckt da die anderen Pflanzen an. Also ich habe jetzt bei zwei schon gesehen, dass die Traumücken da halt so rumscharwenzeln und habe die jetzt halt auch mal mit diesen Nematoden gegossen. Aber also wir schlagen uns jetzt wirklich seit mehreren Wochen damit rum und so wirklich besser. Also es ist natürlich ein bisschen besser, aber wir haben immer noch Trauermücken. Und ich frage mich, wann gehen die denn jetzt endlich mal weg, wenn ich jetzt schon hier mit Nematoden die ganze Zeit gieße?
Vielleicht musst du die ganzen anderen Tipps doch nochmal alle durchprobieren.
Ja, es gab ja noch, also für die schon geschlüpft sind, die dann rumfliegen und ja nerven, dafür gibt es ja diese gelben Klebefallen. Das könnte ich jetzt noch machen. Es ist ja, wie gesagt, schon weniger geworden, deswegen wollte ich das jetzt nicht kaufen, aber... Ja, mal gucken. Und was noch so ein Tipp war abgebrannte Streichhölzer. Ich glaube, mit dem Kopf nach unten dann eben in die Erde, damit so dieses, ja, verbrannte Streichholz dann halt in der Erde steckt. Das könnte ich auch noch ausprobieren. Also es gibt ja schon einige Tipps, aber ich glaube halt, das Problem war halt auch wirklich in dem Fall die Erde. Und wenn sich das jetzt gar nicht bessern sollte, muss ich die halt echt komplett umtopfen mit neuer Erde. Das ist halt ein bisschen frustrierend, weil das immer so lange dauert. Aber ja, was lernen wir daraus? Benutzt einfach nicht Erde, die schon super alt ist. Also vielleicht hatte ich auch einfach irgendwie Pech, aber ja, ich glaube, Erde wird halt auch irgendwann einfach schlecht. Vor allem, wenn sie dann halt monatelang im Keller liegt.
Aber auf der anderen Seite kann es doch auch so sein, dass man durch neue, frische Erde, die man irgendwie irgendwo holt und kauft, auch Trauermücken holt nach Hause. Also irgendwie gibt es viele Möglichkeiten, das falsch zu machen. Und eine Kollegin war eine längere Zeit weg, schon einige Zeit her, hat bei dem Kollegen ihre eine Pflanze untergebracht, damit die da versorgt wird. Und da waren irgendwelche Trauermückensachen drin. Und jetzt hat er die auch bei all seinen Pflanzen gehabt. Trauermücken am Start. Der hat es aber, glaube ich, schon wieder überwunden, das Trauerspiel da. Aber jetzt haben wir ja Mitte März. Wirst du jetzt hier, wenn Frühling jetzt am Start ist, wirst du da bei euch auf dem Balkon irgendwas Schönes oder Fenstersims, ach nee, da stehen die ganzen Kakteen, da ist eh kein Platz, wirst du da irgendwas Schönes Frühlingshaftes anpflanzen?
Ja, natürlich, das machen wir auch jedes Jahr. Also jetzt Mitte März ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber so im, ja, ich glaube, wir hatten es manchmal schon im April, wenn es so ein ganz heißer April war. Deswegen, ja, ist immer so ein bisschen, man muss ja immer so ein bisschen abwägen, wenn man dann anfängt, die Sachen anzupflanzen. Weil das Problem ist, unser Balkon, der liegt so, dass da der Wind halt volle Pulle durchbläst. Also ein Unwetter und du kannst deine Blumen eigentlich schon wieder vergessen. Deswegen strugglen wir da eh immer, was für Blumen wir da anpflanzen, weil da ist auch den ganzen Tag Sonne. Also wirklich, sobald die Sonne morgens aufgeht, bis sie dann um 16:30 oder so hinterm Haus verschwindet, ist wirklich den ganzen Tag pralle Sonne im Sommer. Und deswegen, ja, es ist schwierig, aber ich suche da auf jeden Fall immer bunte Blumen aus, falls du das gemeint hast. Also was ich zum Beispiel auch super schön finde, sind Margariten oder Narzissen, aber die halten sich jetzt halt leider nicht so gut, wenn da die Sonne so drauf knallt. Aber ja, ich glaube, wir hatten schon ja so die Klassiker Geranien oder Stiefmütterchen hatten wir, glaube ich, auch schon. Und dann ganz viele Blumen, deren Namen ich jetzt nicht weiß.
Lieblings-Frühlingsblume, top erster Platz bei dir?
Also ich glaube, ich finde Osterglocken wirklich schön. Und diese, oh, wie heißen die? Die kämpfen sich manchmal auch so unter dem letzten Schnee durch. Und wenn du die siehst, nee.
Die weißen.
Ah, vielleicht doch. Ja, vielleicht doch Schneeglöckchen. Ja, weil die kämpfen sich dann immer, also manchmal liegt ja noch so der Schnee und dann liegen die, sind die aber auch schon am Blühen und das finde ich immer sehr schön.
Galanthus.
Und bei dir?
Auf Latein.
Ha, wieder was gelernt.
Du, ich habe das ja auch gerade abgelesen. Ich tue nur so, als würde ich das wissen. Also Schneeglöckchen, einfach so der romantische Vibe im Sinne von, ah, jetzt ist alles vorbei hier mit Winter und das sind so die Vorboten.
Das ist schon das beste Gefühl einfach, wenn man weiß, der Winter ist vorbei.
Vom Aussehen her so am schönsten ein Meer aus Krokussen.
Oh mein Gott, es geht nicht besser.
Wir sind in 2 Wochen zurück mit einer neuen Podcast-Folge und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.
Macht's gut, bis dann.
5 Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
Hallo Krimi-Fans.
Hier ist die Polizei.
Wir haben ein paar echte Perlen für euch zusammengestellt.
Was ist denn genau passiert?
Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du jetzt an einem Ort. Von Sherlock über Doberschütz bis Brunetti.
Ich bin weiter ehrenamtlich tätig. Die Ermittlungen führt meine Kollegin.
Schnüffler-Teamwork, eiskalte Profilerin, messerscharfes Detektivgenie
oder Hobbyspion.
Für alle, die Whodunit lieben. Hört rein und abonniert Auf der Spur in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.